geht um Musikempfehlungssysteme und quasi so um die eigene Musiksammlung und was sich daraus vielleicht ableiten lässt. Ich frage jetzt gerade mal ganz kurz in den Raum, wer hat hier tatsächlich noch CDs zu Hause oder Vinyl? Ja, das sind recht viele. Wer hat nur noch vielleicht Streaming-Dienste oder so? Eine vorsichtige Hand, okay. Also ich glaube, möglicherweise werden sich dann Leute nachher vielleicht noch Gedanken machen, oder?
Möglicherweise, ja.
Okay, ich sage mal ganz großen Applaus für die Christine Bauer und viel Spaß mit diesem Vortrag.
Okay, vielen Dank für diese Einleitung und Vorstellung. Also wie schon gesagt, der Titel heißt Sag mir, was du hörst und ich sag dir, wer du bist. Ich werde mir natürlich nicht von jedem Einzelnen dann anhören, was da so in der Musiksammlung steckt und dann ein Profiling machen, aber ich möchte mal aufzeigen, worum es geht. Und vielleicht gleich am Anfang noch ein paar Worte zu mir selber, warum gerade dieses Thema. Ich bin Senior Postdoc Researcher an der Universität in Linz, am Institut für Computational Perception. Mein großer Forschungsbereich sind interaktive, intelligente Systeme mit allem, was dazugehört. Meine große Vision im ganzen Forschungsbereich ist es, intelligente Systeme so in die soziotechnischen Ecosystems einzubetten, dass sie letztendlich dem Menschen oder der Gesellschaft nutzen und nicht vielleicht wem anderen und den Menschen und der Gesellschaft nicht. Und mein aktueller Fokus sind Musikempfehlungssysteme, wo ich alles anwende. Dann kann man sich vielleicht denken, ja, Musikempfehlungssysteme, das ist die Privacy Week, habe ich mich jetzt in der Veranstaltung geirrt, was tue ich da? Kommt vielleicht daher, dass wir meistens, wenn es um Privacy geht, dass wir das mit Anwendungsfeldern verbinden, die sehr stark mit einer Einschränkung oder überhaupt einer Bedrohung der Privatsphäre verbunden sind. Wo im Fokus sensible Daten stehen, wo es tiefgreifende Auswirkungen im Anwendungsfeld gibt, wie zum Beispiel in Bereichen Kriminalität oder Gesundheitswesen. Wir haben auch im Vortrag vorher einiges zu diesem Bereich gehört. Gleichzeitig aber auch mit Devices, die viele zu Hause haben und gar nicht dran denken, dass es vielleicht um Gesundheit geht, aber Gesundheitsthemen besprochen werden und das wird dann auch gleich mit überwacht. Und dann sieht man schon, okay, Privacy ist dann doch ein Thema hier. Aber wenn es um Musik geht, ja, let me entertain you, Daten sammeln im Entertainment-Bereich, das macht ja Spaß, das kann ja gar keine großen Auswirkungen haben. Das schauen wir jetzt an in diesem Vortrag. Ich habe versucht, eine schöne Form zu finden für die Agenda. Ich fange an mit, was hat es mit dem Musikbereich und Datensammeln so auf sich in der heutigen Welt, von der Qual der Wahl, was höre ich mir an, welche technologischen Hilfestellungen gibt es dafür, dass man diese Qual der Wahl vielleicht eindämmen kann, wie funktioniert das überhaupt im Hintergrund, mal so eine Eindämmung im Thema, worum geht es. Und dann, das ist der große Block, geht es darum, wie kann man Musikpräferenzen mit Persönlichkeitsmerkmalen zusammenführen, was gibt es da für Verbindungen. Ich gehe dann auch weiter noch auf Altersunterschiede ein, was hat Geschlecht für einen anderen Zusammenhang vielleicht mit Musikpräferenzen oder länderspezifische Unterschiede. Dann gibt es noch, das ist so quasi der große Block, dann gibt es einen weiteren Block zu Persönlichkeitsmerkmalen und wie wir unsere Musikbibliothek organisieren. Dann mache ich ein Fazit. Da hören die meisten auf mit ihrem Vortrag, aber ich kann jetzt schon versprechen, ich lege noch nach, ich mache da noch einen Nachtrag dazu, der hoffentlich zum Denken anregt. Also, Qual der Wahl. Ein paar haben zu Hause 5 CDs, Qual der Wahl, welches Musikstück sie sich anhören. Auf den großen Musikplattformen oder Videoplattformen, die haben je so an die 40 Millionen Tracks zur Auswahl. Das heißt, die Qual der Wahl wird noch quälender. Was höre ich mir als nächstes an? Das heißt, das Problem ist, genau das zu finden in dieser großen Menge, das einem selber gefällt, was einem interessiert. Und dafür gibt es eben diesen Bereich der sogenannten Musikempfehlungssysteme, weil es um Musik geht, die aus den vielen Möglichkeiten das rauspicken, was der spezifischen Person denn gefallen könnte. Die Zielausrichtung, warum es sowas gibt, sind eben mit diesem sogenannten Choice Overload umzugehen, dass man eben dann plötzlich nicht weiß, was sowas soll man anhören, dann hört man gar nichts mehr an. Dass man als User nur das bekommt, was einem wirklich gefällt. Oder eben auch wenn man Neues entdecken möchte, dass man das entdecken kann, was ihm auch gefallen könnte. Also es heißt nicht nur, dass man beim dem bleibt, was man schon kennt, sondern auch, dass man Neues entdecken kann, was aber im Rahmen dessen steckt, was einem wirklich gefällt. Wie funktioniert das jetzt in der Rechnung, was dann empfohlen wird? Also das Ziel eines solchen Systems ist es eben vorauszusagen, was einer Person gefällt, basierend auf dem, was dieser Person in der Vergangenheit gefallen hat. Woher wissen wir jetzt, was dieser Person in der Vergangenheit gefallen hat? Gibt es vielfältige Datenquellen von Klicks über Kauf, also man denkt zum Beispiel an den Download-Kauf oder Amazon-Shop-Kauf, auch wenn man CDs kauft, Like oder Dislike, Speichern in einer Playlist zum Beispiel. Wie lang ist man bei diesem Musikstück verblieben? Hat man es 10 Sekunden geschafft oder hat man das ganze Stück angehört? Hat man geskippt und so weiter? Also viele unterschiedliche Möglichkeiten, was hier an Datenquellen herangezogen werden können. Im Wesentlichen gibt es 2 typische Ansätze mit Varianten, die herangezogen werden bei Musikempfehlungssystemen, um sowas zu berechnen. Das eine ist Collaborative Filtering und das andere Content-Based Filtering. Wie kann man sich das jetzt vereinfacht vorstellen? Beim Collaborative Filtering wird ein User in der Regel mit anderen ähnlichen Usern verglichen. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel. Wir haben hier 2 User, die haben beide die gleichen Songs angehört. Hier zur Einfachheit nur 2 Songs angezeigt. Weil sie das gleiche anhören, werden die als ähnliche User gehandhabt. Aber dieser eine User hat noch zusätzlich einen anderen Song angehört, den der zweite User noch nicht angehört hat. Aber aus dem geschlossen, dass der bisherige Musikgeschmack sehr ähnlich war, ist quasi die Voraussage, dass man der zweiten Person das vorschlägt, was die erste Person zusätzlich angehört hat. In der Regel natürlich alles nicht nur mit 2 Songs. Der zweite Ansatz mit Content-Based Filtering, da wird nicht mit anderen Usern verglichen, sondern es geht wirklich um den Content, in diesem Fall um Musik. Wobei es auch nicht die Soundqualität sein muss, sondern können Metadaten sein, wie zum Beispiel welcher Artist. Hier haben wir unseren User, hört einen Song an. Es wird ein ähnlicher Song zu dem Song, der bereits angehört worden ist, gesucht. Das kann sein vom selben Künstler, gleiche Tonart, gleiches Tempo und da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man feststellt, ob etwas ein Song als ähnlich gilt. Und dann wird dieser Song herangezogen und wird dem User vorgeschlagen. Das sind diese 2 Basisansätze und da gibt es natürlich Verfeinerungen und vor allem man kann beides miteinander kombinieren und das ist eigentlich auch die Praxis, was angewandt wird. Was alle Ansätze gemeinsam haben, ist die Hörgewohnheiten, das heißt, was man anhört, wie lange, wo was anklickt, speichert und so weiter, wird getrackt. Und dann bin ich wieder bei der Frage vom Anfang. Sehr Spaß, macht Spaß, Musik zu hören, kann ja keine Auswirkungen aushaben. Aber es ist nicht ganz so. Es gibt Zusammenhänge. Die Forschung in der Musikpsychologie oder Musiksoziologie sind wirklich sehr starke Felder und die haben als Ziel, Zusammenhänge zu verstehen. Jetzt kann man sagen, ja, warum wollen die das verstehen? Einsatz sind zum Beispiel Musiktherapie. Kann man sagen, ja, das ist eigentlich durchaus ein sinnvoller Ansatz, wohin es gehen kann. Aber man kann natürlich auch andere Dinge davon ableiten. Mal so als Basis zu Persönlichkeitsmerkmalen. Ich vermute, es haben viele schon von vom Ocean-Modell gehört. Ocean wegen der Abkürzung der englischen Begrifflichkeiten, ist auch als Big Five bekannt. Die Persönlichkeit setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Dimensionen. Hier geht es eben um Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Das sind jetzt plakative Begriffe, wenn man sich sonst nicht damit beschäftigt, was heißt das denn jetzt überhaupt? Zum Beispiel jemand, der im Bereich oder im Faktor Offenheit sehr ausgeprägt ist, gilt als erfinderisch, neugierig. Bei jemandem, wo die Dimension Offenheit weniger stark ausgeprägt ist, dann eher konservativ, vorsichtig. Beim Faktor Gewissenhaftigkeit geht es auch. Wenn das sehr stark ausgeprägt ist, gilt die Person als umsetzungsstark, organisiert. Wenn es weniger ausgeprägt ist, dann eher so nachlässig, unbekümmert vielleicht. Das sind immer die Extreme, ja? Beim Bereich Extraversion in Richtung, wenn stark ausgeprägt, sehr gesellig, kontaktfreudig. Wenn schwach ausgeprägt, dann eher zurückhaltend, reserviert, nicht immer in Kontakt mit anderen Leuten. Bei der Dimension Verträglichkeit geht es darum, wie kooperativ, freundlich mit anderen Leuten man ist, wie man sich einfühlen kann, mitfühlen ist. Wenn es eher schwach ausgeprägt ist, dann steht im Fokus eher die Wettbewerbsorientierung oder sogar antagonistisch veranlagt. Und beim Neurotizismus geht es darum, wenn das sehr stark ausgeprägt ist in dieser Dimension, ist eine Person eher verletzlich oder gilt das sehr emotional. Während wenn in dieser Dimension weniger stark ausgeprägt ist bei einer Person, dann wirkt diese Person sehr selbstsicher und ruhig. Wie gesagt, das sind immer die Extreme hier beschrieben. Aber das Grundverständnis hilft uns, wenn wir jetzt weiterdenken, weitergehen, wir gehen wieder zur Musik. Es gibt unterschiedlichste Genres, es gibt unterschiedliche Definitionen von Genres. Forschung hat noch einiges zu tun, es gibt nichts, was endgültig ist. Es gibt aber Forschung, die versucht, unterschiedliche Genres nach Gemeinsamkeiten zu untersuchen. Und eines, das sehr, also es oft wiederholt und bestätigt worden ist, ist eine Einteilung in 4 Kategorien. Und ich habe absichtlich die Labels im Englisch gelassen, weil das kaum ins Deutsch zu übersetzen ist, dass es noch Sinn macht. Da gibt es mal die erste Kategorie mit Reflective und Complex. Da gehören Genres dazu, wie zum Beispiel Blues, Jazz, Classical und Folk. Als Beschreibung sagt man Charakteristika wie diese Genres haben sehr komplexe Strukturen und diese Selbstbeobachtung und Reflektiertheit, vor allem in den Lyrics, sind zentrale Elemente in der Gemeinsamkeit. Dann gibt es die Kategorie von Intense und Rebellious. Das ist eher so Rock, Alternative, Heavy Metal, auch Punk zählt dazu. Charakteristikum ist, dass diese Genres voll Energie sind. Die Musik ist thematisch eher rebellisch verankert, so als Charakteristikum davon. Dann gibt es die Kategorie mit Upbeat und Conventional. Sind meiner Meinung nach sehr unterschiedliche Dinge drinnen, aber sie haben ja doch dann eine Gemeinsamkeit. Es sind Genres wie Country, Soundtracks, dann gibt es auch den Religious-Bereich und vor allem der Pop-Bereich. Da ist der Fokus auf positive Emotionen und hat eher simple Strukturen. Und wie der Kategoriename schon sagt, Upbeat, heißt auch, dass meistens schnellere Tempi hier vorhanden sind. Und bei der 4. Kategorie mit Energetic und Rhythmic, das sind so Rap, Hip-Hop, Soul, Funk, R&B, Electronic Dance, aber auch Reggae zählt dazu. Diese gelten in der Gemeinsamkeit als eher lebhaft und der Rhythmus ist ein zentrales Element in dieser Kategorie. Was hat das jetzt miteinander zu tun? Es klingt so wie 2 unterschiedliche Themen. Was soll das Ganze? Ich habe jetzt versucht, basierend hauptsächlich auf 3 Studien, aber es gibt noch weitere Studien dazu, versucht aufzuzeigen, wie diese Persönlichkeitsmerkmale zusammenhängen mit diesen 4 Kategorien an Musik. Und man sieht auch, also von den Publikationen, das eine ist gerade erst rauskommend, 2019 hat nicht mal noch eine offizielle Erscheinung, sondern das ist erst online rauskommen. 2012 ist auch schon ein Weilchen her und das andere 2003, aber sie kommen nach wie vor zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Dann schauen wir uns mal die Kategorie an Reflective und Complex zur Erinnerung, Blues, Jazz, Classical, Folk. Man sieht einen Zusammenhang, also Korrelationen in positiver Form zwischen dieser Kategorie und hohen Werten in Offenheit, in der selbstwahrgenommenen Intelligenz. Also wirklich, hier geht es um die Selbstwahrnehmung und nicht um das tatsächlich Gemessene. Verbale Fähigkeiten, Tendenz dazu, dass Menschen eher liberal orientiert sind, die diesen Musikgeschmack haben, und auch ein positiver Zusammenhang hinsichtlich Durchsetzungsvermögen. Einen negativen Zusammenhang gibt es mit der Selbstwahrnehmung als athletische Person. Das heißt, Leute, die Reflective und Complex Musik hören, haben eher eine Tendenz dazu, sich selber nicht so zu sehen. Nach den Studien, die es gibt. Wie könnte man das zusammenfassen? Das heißt, Menschen, die gerne Musik aus dieser Kategorie Reflective und Complex hören, tendieren dazu, erfinderisch zu sein, eine aktive Vorstellungskraft zu haben, also kreativ zu sein, ästhetische Erfahrungen wertzuschätzen, sich selbst als intelligent zu erachten, anderen gegenüber tolerant zu sein und konservative Ideale eher abzulehnen. Wenn wir uns mit dem Bereich Intense and Rebellious beschäftigen, also Rock, Alternative, Heavy Metal, Punk, sieht man teilweise Überlappungen mit dem vorher, aber teilweise auch andere Sachen. Zum Beispiel Überlappung gibt es mit der Offenheit, also Leute, die diese Genres hören, haben eine Tendenz dazu, auch in der Dimension Offenheit sehr hohe Werte zu haben. Im Gegensatz zur ersten Kategorie gibt es einen positiven Zusammenhang mit der Selbstwahrnehmung als athletische Person. Die selbstwahrgenommene Intelligenz, das eher als höher eingeschätzt wird, das hatten wir auch bei der ersten Kategorie. Dann gibt es weitere positive Zusammenhänge mit verbalen Fähigkeiten, Mitgefühl mit anderen Leuten, hohe Werte bei der Extraversion, also eben auf andere Leute eingehend, und sind tendenziell liberal orientiert. Es gibt einen leichten negativen Zusammenhang mit Neurotizismus, das heißt eher niedrige Werte in diesem Bereich. Wie könnte man das zusammenfassen? Menschen, die gerne Musik aus der Kategorie Intense and Rebellious hören, tendieren dazu, neugierig auf Unbekanntes Neues zu haben, es genießen, Risiken einzugehen, physisch aktiv zu sein und sich selbst als intelligent zu erachten. Bei der Kategorie Upbeat and Conventional, wie vorher schon gesagt, meines Erachtens ein sehr breites Spektrum von Country-Soundtracks über Religious und Pop. Da gibt es einen positiven Zusammenhang mit Extraversion, also sehr aus sich herausgehen und auf Leute zugehend. Auch positiver Zusammenhang im Bereich Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit. Im Vergleich zu den anderen zwei Kategorien ist eher eine Tendenz dazu, da konservativ eingestellt zu sein. Die selbst wahrgenommene physische Attraktivität ist auch eher hoch und auch die Selbstwahrnehmung als athletische Person. Wir sehen im Vergleich zu den anderen zwei Kategorien, scheinbar ist das nicht das Gleiche. Für mich war das eher sehr zusammenhängend, aber das ist meine persönliche Einstellung. Vielleicht habe ich auch schon sehr viel über mich verraten, wenn ich das sage. Es gibt einen negativen Zusammenhang mit Offenheit. Das heißt, Leute, die gerne Musik aus dem Bereich Upbeat und Conventional hören, haben im Vergleich zu den anderen Kategorien eher niedrigere Werte im Bereich Offenheit, sind eben da eher konservativ eingestellt, weniger liberal eingestellt. Auch die verbalen Fähigkeiten sind geringer in der Tendenz und auch in der Unbeständigkeit, also sind eigentlich weniger unbeständig und eher klar bei der Linie. Zum Bereich des Neurotizismus habe ich da Fragezeichen dazu gemacht. Das heißt, in unterschiedlichen Studien sind unterschiedliche Ergebnisse rausgekommen. Das heißt, Forschung hat nie ein Ende. Aber wie könnte man das so zusammenfassen für diese Kategorie mit Upbeat und Conventional? Leute, die Musik aus dieser Kategorie hören, gerne hören, tendieren dazu, eher fröhlich, kontaktfreudig zu sein, verlässlich zu sein, es genießen, anderen zu helfen, sich selbst als physisch attraktiv zu erachten und relativ konventionell zu sein. Dann haben wir noch die vierte Kategorie mit Energetic und Rhythmic, also das Fokus auf Rhythmus mit Rap, Hip-Hop, Soul-Funk, R&B, Electronic, Dance, Reggae. Hier gibt es eine lange Liste an positiven Zusammenhängen von Extraversion über Verträglichkeit, liberal eingestellt, wieder diese Selbstwahrnehmung als attraktiv und athletisch, große Ausprägungen in Enthusiasmus, Durchsetzungsvermögen und Mitgefühl und Tendenz dazu, dass Personen, die diese Art von Musik mögen, weniger konservativ eingestellt sind und laut den Studien auch im Höflichkeitswert eher niedrigere Werte haben. Das heißt, zusammengefasst könnte man sagen, dass Menschen, die gerne Musik aus dieser Kategorie Energetic und Rhythmic hören, dazu tendieren, eher gesprächig, energiegeladen und aber auch verzeihend zu sein, sich selbst als physisch attraktiv zu achten und konservative Ideale eher zu scheuen. Ich lasse es mal so im Raum stehen, es gibt Zusammenhänge. Das Ocean-Modell ist aber nicht das einzige Modell, was man so anschauen kann. Es gibt auch andere Modelle zu Persönlichkeitsmerkmalen. Hier gibt es eins nach Raymond Cattell mit 16 Persönlichkeitsmerkmalen. Ich gehe jetzt nicht auf alle im Detail ein. Es gibt natürlich große Überlappungen auch mit dem anderen Modell. In Studien wurde herausgefunden, dass mit einigen davon Zusammenhänge mit Musikpräferenzen gibt. Und auf die möchte ich im Folgenden eingehen und im Vergleich zu den anderen Studien, wo man sich mit Genres oder der Zusammenfassung von Genres beschäftigt hat, geht es in den Studien eher darum, auf einzelne Elemente runterzubrechen, die natürlich in manchen Genres halt stärker oder weniger stark vertreten sind. Und zwar geht es hier um Musikelemente, wo man Zusammenhänge gefunden hat, ist mit der Anzahl melodischer Themen in Musikstücken, bezüglich Tempo, aber auch bezüglich Taktarten. Mit einem hohen F-Wert, das heißt Charakteristika, Leute, die eher unbekümmert sind, spontan und energiegeladen, die haben eine Tendenz dazu, Musikstücke zu mögen, die eher eine hohe Anzahl an melodischen Themen integriert haben und eben zum Beispiel nicht nur auf einem Thema aufgebaut sind. Leute mit hohem H-Wert gelten als sozial kompetent, kontaktfreudig, unternehmenslustig, also sehr auf andere Personen und immer mit anderen Personen. Auch hier zeigt sich eine Präferenz für Musikstücke mit eher höherer Anzahl melodischer Themen. Tempo, schnell. Und das war das Interessante bei dieser Studie, über die ich da referiere, dass die Leute, die extremsten, also wirklich die ganz schnellen Tempi sehr gemocht haben, das waren welche mit den höchsten H-Werten. Also die Extreme an H-Werten konnte man gut zeigen. Und es war auch in die andere Richtung so, die langsamsten Lieder, die man sich so vorstellen kann, die in der Studie waren, wurden von den Leuten gemocht, die niedrigsten H-Werte hier hatten. Was hier auch interessant ist bezüglich Taktart, dass Leute mit einem hohen H-Wert, also eben sozial kompetent, scheinbar eine Präferenz für unregelmäßige Taktarten hatten. Also eben nicht zwei Viertel, vier Viertel, sondern eher die ungewöhnlicheren in unseren Charts, also eben von asymmetrisch beziehungsweise sogar frei ohne Taktgefühl, aber schnell. mit einem hohen Q1-Wert. Das ist offen für Veränderungen. Das geht also auch in die Richtung Openness von der anderen Studie. Geht es auch wieder darum, dass hohe Werte auch mit einer höheren Anzahl mit in melodischen Themen verbunden sind. Umgekehrt ist es mit einem hohen L-Wert. Mit einem hohen L-Wert heißt Leute, die besonders wachsam sind und besonders misstrauisch sind. Und ich werfe mal so in den Raum, wenn ich auf der Privacy Week bin und wir viele Themen behandeln, wo wir doch misstrauisch sind, was mit unseren Daten so passiert, wäre es interessant zu wissen, aber keiner verrät irgendwas, ob die anwesenden Leute vielleicht besonders Musik mögen, die wenige melodische Themen haben und eher langsame Tempi bevorzugen. Extraversion, da sind wieder einige Themen zusammengefasst, die sich mit Extraversion beschäftigen. Und da geht es auch wieder darum, je höher die Extraversion, umso größer die Tendenz dazu, mehr melodische Themen zu mögen. Und vor allem geringe Werte in Extraversion und hohe Werte in Extraversion haben auch eine große Diskrepanz bezüglich, wie viele melodische Themen wirklich gemocht werden. Und vom Tempo her ist ähnlich wie bei dem hohen Hahnwert die Präferenz für eher schnelle Tempi da. Wobei es interessant ist, dass so umgerechnet in die klassischen Werte, was jetzt als schnell gilt, bei Allegro, das ist so die höchsten, so hohe Extraversionswerte, die enden bei Allegro, Presto, das heißt, es ist wirklich nochmal viel schneller, wird dann gar nicht mehr so bevorzugt. Also das ist so die Kippe. Jetzt habe ich so ein paar Möglichkeiten vorgestellt an Zusammenhängen. Dann kann man sich fragen, ja, ist das, Persönlichkeitsmerkmale sind ja auf eine Person zugeschnitten, ist das über das Alte hinweg stabil? Ändert sich das im Laufe der Zeit? Nämlich nicht die Persönlichkeitsmerkmale, aber der Zusammenhang mit den Musikpräferenzen. Auch da gibt es Studien dazu, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel hat man versucht, dieses Ocean-Modell mit Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus nach Altersgruppen unterschiedlich anzuschauen. Wir haben einerseits die Jugendlichen, 12 bis 19 Jahre, dann die mittlere Altersgruppe, 20 bis 39 und die dritte Gruppe, 40 bis 65, wurde angesehen. Und man muss dazu sagen, bei dieser Studie wurde Momentaufnahme gemacht. Das heißt, Leute, die jetzt 20 sind und Leute, die jetzt 65 sind. Muss man eben dazu sagen, die haben auch eine andere Geschichte erlebt und manche Musikrichtungen hat es da auch früher noch nicht gegeben. Man hat gesehen, zum Beispiel bei Offenheit, dass es zusätzlich in der mittleren Altersgruppe noch eine Präferenz für Electronic gibt, die sonst im Zusammenhang bei den Jugendlichen oder bei den Nicht-Mittleren nicht auftauchen. Bei dem Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Musikpräferenzen sieht man, dass bei den Jugendlichen beim hohen Werten im Bereich Gewissenhaftigkeit eher eine negative Korrelation mit Reggae gibt, das heißt, dass eher weniger gemocht wird. In der mittleren Altersgruppe gibt es aber zusätzlich eine Tendenz, Folk zu mögen, während in der älteren Altersgruppe stattdessen eher eine Präferenz für Jazz noch zusätzlich zu dem, was sowieso für alle gilt, in Betracht gekommen ist oder eben hat sich gezeigt hat. Unterschiede zeigen sich bei der Extraversion, während in der mittleren Altersgruppe positive Korrelation sich nur mit Rap gezeigt hat, hat sich bei den Jüngeren, Jugendlichen und ein bisschen älter als die mittlere Gruppe, hat sich das für R&B gezeigt, aber nicht für Rap. Ebenfalls ähnliche Unterschiede haben sich gezeigt bei der Dimension Verträglichkeit. Nämlich in der mittleren Altersgruppe gibt es positive Korrelationen mit Country, Folk und Pop. Falls Sie sich erinnern, die waren alle in der gleichen Kategorie bei der Genrezusammenfassung. Bei Jugendlichen zeigt sich aber eine positive Korrelation nur mit Folk, genauso bei der etwas älteren Altersgruppe. Und bei Neurotizismus gibt es überhaupt unterschiedliche Ergebnisse. Einerseits bei den Jugendlichen zeigt sich ein positiver Zusammenhang für Punk und Alternative, das heißt eine Tendenz dafür, dass man das verstärkt mag mit hohen Werten in dieser Dimension. Bei der mittleren Altersgruppe zeigt sich das aber dann nur mehr für Alternative. Und bei der älteren Arbeitsgruppe zeigt sich das interessanterweise nicht in diesen anderen, in anderen Genres, sondern nur für Heavy Metal. Das ist aber nicht alles. Man kann sich auch mal so die Jugendlichengruppe mal extra anschauen. Ich habe so ein paar Beispiele rausgepickt. Zum Beispiel, was heißen diese Prozentzahlen? Ich habe jetzt Heavy Metal rausgepickt als Genre, weil sich das hier besonders gut zeigt. Wenn man vom ganzen Datenset hernimmt, die Listening Events, das heißt, wie oft etwas angehört wurde, zusammengezählt, und das wird jetzt aufgeteilt auf die Genres, die es gibt. Bei dieser Studie wurden 11 Genres genommen, das heißt, wird aufgeteilt, wie viel Prozent davon fallen auf welches Genre. Und aufs Gesamtsample gezeigt, dass es über alle Altersgruppen hinweg und über unterschiedlichste Länder hinweg war Heavy Metal mit 3,98% vertreten. Wenn man aber jetzt nur die Leute unter 18 anschaut, dann war der Prozentsatz höher, das heißt 5,96%, das heißt doch um einiges höher, das heißt Metal dürfte hier beliebter sein in dieser Altersgruppe. Und dann zeigen sich noch landesspezifische Unterschiede. Wenn man jetzt nur die Altersgruppe bis 18 Jahre anschaut, in Polen waren es 9,12% an Listening Events für Heavy Metal. Das heißt, im Vergleich zum Gesamtsample für bis 18 Jahre doch um einiges höher im Vergleich zu Gesamtsample über alle Altersschichten und Länder hinweg, noch viel höher. Und das Ganze dicht gefolgt von Finnland. Was ich persönlich interessant finde, weil insgesamt Finnland so als Heavy-Metal-Land gilt. Da ist also viel weiter verbreitet in der Popularität, auch in den Charts, als in anderen Ländern. Aber bei den Jugendlichen scheint es von polnischen Jugendlichen überholt zu werden. Man kann das Ganze aber auch noch nach weiteren Dimensionen anschauen, zum Beispiel Unterschiede zwischen Geschlechtern. Haben nur Daten zu männlich und weiblich, heißt nicht, dass es andere nicht gibt, wir haben nur keine Daten dazu. Es zeigt sich aber zum Beispiel, dass im Bereich Heavy Metal, Daten kennen wir schon, wenn man bei den bis 18-jährigen Leuten anschauen, bei den weiblichen Usern war der Anteil von Heavy Metal nur 4,40%, bei den männlichen dann 7,22%. Wenn man das jetzt im Vergleich anschaut, so wie es im Gesamtsample ausschaut, also schon interessant, das dürfte dann doch eher männlich dominiert sein in dieser Altersklasse. Ähnlich verhält es sich für Rap, was auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein männliches Wesen das anhört, höher ist als bei den weiblichen. Im Pop-Bereich ist es interessanterweise umgekehrt. Also mal allgemein noch zu betrachten, ja, wie viel Prozent der Listening Events fallen auf Heavy Metal insgesamt, wie viel fallen auf Pop. Aber eben auch eher ein weibliches Phänomen anhand der Daten. Es gibt aber eben, wie schon vorher aufgezeigt, nicht nur männlich-weiblich Unterschiede oder landesspezifische Unterschiede bei Heavy Metal. Haben uns auch angeschaut, also es kommt aus der eigenen Forschung, wie bei Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren, was so die extremer sind mit den höchsten und niedrigsten Anteil zum jeweiligen Genre in unterschiedlichen Ländern. Also so Polen war bei den Jugendlichen so ein starkes Heavy-Metal-Land, sehr, sehr stark verbreitet. USA ist das Land, wo Jugendliche scheinbar viel weniger Heavy-Metal hören. Im Electronic-Bereich, da habe ich die Zahlen vertauscht, ist umgekehrt, das heißt Brasilien hoch und Russland weniger. Dann im R&B-Bereich sind insgesamt geringere Zahlen, aber Großbritannien hat da einen höheren Anteil, es sind mehr Leute, die R&B hören im Vergleich zu Russland. Das ist das Land, wo am wenigsten R&B gehört wird anhand der Daten. Und was mich persönlich nicht verwundert ist, Rap ist in Deutschland sehr stark und das sieht man auch bei den Jugendlichen, dass es das Land ist, wo Rap am meisten gehört wird, im Vergleich zu Brasilien, wo es am wenigsten gehört wird. Jetzt haben wir einige Persönlichkeitsmerkmale angeschaut, unterschiedliche Charakteristika, die mit der Persönlichkeitsmerkmale jetzt weniger zu tun haben, nämlich aus welchem Land man kommt und welchem Geschlecht man zugeordnet wird. Aber dann eine Frage, die ja immer wieder auftaucht. Werden Musikpräferenzen dadurch beeinflusst, in welchem chronischen emotionalen Status man sich befindet? Ja, es wird oft gemutmaßt, dass das so ist, aber nachgewiesen wurde bis dato noch gar nichts. Also es gibt keine substanziellen Korrelationen zwischen Musikpräferenzen und emotionaler Stabilität oder Depression oder Selbstvertrauen. Das heißt, man kann sagen, es hat keinen oder keinen starken Einfluss auf Musikpräferenzen. Und die Annahme hinter den ganzen Forschungen in diesem Bereich ist, dass Persönlichkeitsmerkmale die generelle Vorliebe für spezifische Musikpräferenzen vorgeben und dann das mal settled ist und dann der emotionale Status quasi die Stimmung beeinflusst und das dann die situationsspezifische Wahl innerhalb dieses Rahmens vorgibt oder beeinflusst. Und das war mir sehr wichtig, das zu erwähnen, weil es immer wieder diese Gerüchte gibt, dass das auf jeden Fall so sein muss. Jetzt habe ich noch ein Beispiel, ganz was anderes. Es geht gar nicht um Musikpräferenz, welches Musikstück man jetzt anhört oder welche Artists oder welche Genres, sondern wie wir unsere Musikbibliotheken organisieren. Und das muss jetzt gar nicht die digitale sein. Das kann auch sein, wenn man ein CD-Regal hat oder ein Vinylregal oder eine Kombination, aber auch wenn man es digital hat am eigenen Rechner oder digital auf einer Plattform und in der Cloud und überall. Da gibt es Studien, die versuchen, das mal zu analysieren. Dann wurden Probanden drei unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man Musiksammlungen organisieren kann. Da war ein Unterschied zwischen nach der Stimmung zu organisieren, nach Aktivitäten, also halt welche Stimmung man gerade hat, nach Aktivitäten zum Beispiel, das passt gut, wenn ich sportlich gerade unterwegs bin, das passt gut, wenn ich am Strand chille und das passt gut für eine Party beispielsweise, oder eine Organisation nach Genre. Wir haben ja heute schon viel von Genres gehört. Tja, und da kommen wieder unsere Persönlichkeitsmerkmale ins Spiel. Menschen, die hohe Werte im Bereich Offenheit haben, also Offenheit für Neues, scheinen besonders gern nach Stimmungen zu organisieren. Da ist eine Erklärung dafür, dass es daran liegen könnte, dass Leute, die einen hohen Wert in der Offenheit haben, sehr gut sich selber gut kennen und auch ausdrücken können für sich selber, was so die Stimmung gerade ist, und das entsprechend so organisieren können, während andere vielleicht gar nicht wissen, was gerade los ist, dementsprechend das auch nicht viel nutzen würde, das so zu organisieren. Leute mit einer hohen Ausprägung in der Dimension der Gewissenhaftigkeit was auch sehr planungsorientiert ist, organisieren Musiksammlungen sehr gern nach Aktivitäten, das heißt für den Nutzen, den es hat. Ich gehe jetzt joggen, das heißt, ich weiß, welche Musik ich nehmen muss. Leute mit hohen Werten im Neurotizismus gehen eher nach einer Organisation nach Genre oder Aktivität. Könnte daran liegen, dass für Leute mit hohen Werten im Neurotizismus Stimmung etwas ist, was sich von der Wahrnehmung etwas ist, was sich schwer verändern lässt. Das heißt, etwas, das eh immer gleich ist. Das heißt, es wird nichts bringen, das nach der Stimmung zu organisieren, weil dann braucht man nur, nimmt man immer das Gleiche. Das heißt, sie bevorzugen eher andere Modalitäten. Interessanterweise zeigt sich bei den Leuten, die eine Sortierung oder Organisation nach Stimmung oder Aktivität bevorzugen, dass ein besonders hoher Anteil an Frauen in diesem Bereich vorkommt. Das heißt, im Vergleich zu Genre, da war eher männlich dominiert. Es wurde aber in diesen Studien nicht untersucht, ob vielleicht unter Frauen Offenheit und Gewissenhaftigkeit vielleicht höher oder stärker verbreitet ist, ob es daran liegt. Ich komme also zu meinem Fazit und ich sage gleich, das ist nicht das Ende des Vortrags, aber das Ende naht. Es war jetzt mein Versuch, in diesem Vortrag mal aufzuzeigen, dass das Musikhörverhalten Aufschluss auf Persönlichkeitsmerkmale geben kann, weil eben deutlich gezeigt werden kann, dass es Zusammenhänge gibt. Man hat aber vor allem durch die unterschiedlichen Studien auch gesehen, dass die Zusammenhänge nicht exklusiv sind. Das heißt, wenn man einen hohen Wert in der Offenheit hat, dann gibt es unterschiedliche Genres zum Beispiel, die man mögen könnte und eine Tendenz dafür, für andere eher nicht. Das heißt, es gibt keinen eindeutigen Rückschluss, den man sofort sagen kann, sie hören diesen einen Song an und ich kann genau sagen, so schaut ihre Persönlichkeitsstruktur aus. Aber es gibt natürlich Verknüpfungen mit anderen Datenpunkten. Das heißt, Dinge wie, welches Geschlecht hat man, aus welchem Land kommt man, andere Sachen, die man vielleicht so auf Social Media postet und so weiter. Das heißt, man braucht einen Anhaltspunkt mit anderen Dingen. Und dann können diese Rückschlüsse schon stärker werden oder eben so eingeengt werden. Das heißt, können genauer werden. Wie versprochen, das ist nicht alles. Wir möchten noch was zum Denken anregen. Soll das Denken anregen. Ja? Musik wird ja nicht nur so verwendet, so für mich selber, ich höre es an und dann kriegt keiner mit. Sondern Musik wird auch als Status verwendet oder als Selbstpräsentation. Das heißt, Musik wird immer mit einem Status und mit einem Image verbunden. Es ist, verkörpert ein Image. Wenn Sie sich einfach vorstellen, eine Person hört im Auto laut bei offenem Fenster Heavy Metal, man hat ein Bild davon, wer diese Person so sein könnte. Und es ist tatsächlich so, es könnte sein, dass das jetzt eine Möglichkeit ist, ein hartes Image auszustrahlen. Das muss gar nicht dem entsprechen, was diese Person fühlt. Es muss nicht dem entsprechen, was diese Person ist. Es muss gar nicht dem entsprechen, was dieser Person überhaupt bewusst ist. Und es gibt natürlich auch weitere kulturelle Unterschiede, wie das wahrgenommen wird. Aber diese Musik, wie man es zeigt für sich selber, was man hört und was man anderen zeigt, was man hört, könnte intensivieren, wie wir uns selber sehen. Das heißt, dieses Image, das wir uns selber verpassen oder verpassen wollen, aber eben auch das intensivieren, was wir an andere Leute ausstrahlen. Und wenn wir da jetzt so an unser digitales Zeitalter denken, ja, wir haben weiterhin Möglichkeiten zur Selbstpräsentation durch Musik. Wir haben unseren privaten Bereich. Zur Selbstpräsentation nach außen können wir nach wie vor öffentlich hörbar abspielen, im Auto, im Garten, auf der Straße, überall, U-Bahn, in Städten, wo es U-Bahn gibt. Wir haben aber auch zusätzlich die Möglichkeit, zum Beispiel öffentliche Playlists zu machen, mit der wir ausstrahlen. That's me. Oder einzelne Tracks auf Social Media posten und so weiter. Also es ist ja unser verlängerter Ast, wo wir die Möglichkeit haben, uns selbst zu präsentieren. Und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, eben privat Musik zu hören, ohne Publikum und ganz geheim. Aber vielleicht ist es dann doch nicht ganz so privat, wie wir dachten. Ich danke fürs Zuhören.
Ganz herzlichen Dank. Gibt es gerade Fragen aus dem Publikum?
Eine Frage, wie kommt sie zu euren Studiendaten? Also woher bezieht sie die ganzen Sachen?
Okay, also Teil, also vor allem die psychologische Hintergrund, da habe ich auf andere Studien zugegriffen, die nicht in meiner Forschung sind. Wenn ich mich mit Musikempfehlungssystemen beschäftige oder eben zum Beispiel, was Jugendliche hören oder nicht hören, beschäftige, gibt es öffentliche Datasets von Last.fm zum Beispiel, was ich selber verwende, wo Leute öffentlich sharen, was sie gerne hören oder nicht hören und so weiter mit den unterschiedlichen Datenpunkten dazu. Ist dadurch auch klarerweise nicht die Repräsentation von dem, was zum Beispiel meine Eltern hören, weil die würden das nicht verwenden, weil die gar nicht wissen, dass es das gibt. Also es ist, falls das ein Punkt darauf ist, es ist sicher nicht weltrepräsentierend, sondern nur von den Leuten, die sowas preisgeben. Ist aber ein guter Punkt vielleicht, dass eine Zeit lang, also man kann zum Beispiel bei Spotify einstellen, dass diese Daten, die man selber hört, automatisch auch bei Last.fm mitgelockt wird. Und ich weiß, dass es eine Zeit lang kein Opt-in dafür war, sondern ein Opt-out. Das heißt, es kann durchaus sein, dass manche Leute da Daten losgelassen haben, die sie gar nicht loslassen wollten. Also nur als ein Beispiel, weil ich Spotify ausprobiere. Also es heißt nicht, dass andere Plattformen das nicht auch machen.
Weitere Fragen? Ja.
Diese Zusammenhänge zwischen musikalischen Vorlieben oder Hörgewohnheiten einerseits und Persönlichkeitenmerkmalen andererseits, das sind ja statistische Zusammenhänge. Mhm. Wie groß ist denn der Vertrauensgrad, die Verlässlichkeit dieser Zusammenhänge? Also ist es ein 100%ig sicherer Zusammenhang oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zusammenhang, diese Korrelation besteht jetzt eher bei 10%, 20%, 30%? In welcher Region bewegt sich die Verlässlichkeit dieser Aussagen?
Okay, also bei Statistiken, ja, es ist nie 100%ige Verlässlichkeit. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie das bei diesen, was jetzt die Zahlen bei diesen Studien sind. Ich kann es gerne nachher raussuchen. Ja. Was sich aber gezeigt hat, dass durch die Wiederholung der Studien in unterschiedlichen Settings, unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Zusammenstellungen sich kaum Unterschiede ergeben haben. Also ich habe da einmal aufgezeigt, zum Beispiel bei einer Kategorie mit Neurotizismus, da waren widersprüchliche Ergebnisse, während bei den anderen das eigentlich in line war über viele Jahre hinweg, was für mich ein Indikator ist. Ich kann das aber gerne raussuchen dann und können wir noch im Detail nachschauen. Was sich aber zeigt auch ist, und ich habe es schon am Anfang erwähnt, zum Beispiel mit Genre, was ist Rap? Gehört jetzt Hip-Hop dazu oder nicht oder schon oder doch oder vielleicht? Und es gibt einerseits Kategorisierungen mit 11 Genres, es gibt welche mit 20 und es gibt mittlerweile eine Spotify-Database mit über 1000 unterschiedlichen Genres und den Feinheiten. Was zieht man heran? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Wo gibt es die nicht? Also auf Genre-Ebene ist es sicher schwierig, so ganz treffsichere Aussagen zu treffen auf der Ebene.
Ja, noch eine Frage?
Ich, also meine Intuition, also meine Frage ist, wie sehr wird da der kulturelle, also die kulturelle Ortsverschiedenheit von Musikkultur in diesen Studien berücksichtigt? Also machen die sich, quasi versuchen die dann nur in einer Stadt oder nur in einem Land zu messen und sagen, okay, wir haben jetzt nur die französische Musikkultur gemessen? Oder wird das da auch mal verallgemeinert?
Also bei diesen Studien zu den Persönlichkeitsmerkmalen war es zumindest bei den meisten auf ein ganzes Land bezogen, aber eben nur Landreihen quasi, aber da unterschiedlich über unterschiedlichste Regionen und also Versuch, das repräsentativ zu machen. Ist aber ein interessanter Punkt. Ich versuche mir nämlich gerade anzusehen, was es so, also mit Fokus auf kulturelle Unterschiede, habe ich noch kein Ergebnis, aber ich schaue mir es gerade an, ob es zwischen städtischen und ländlichen Bereichen in Regionen Unterschiede gibt. Und was ich so aus den ersten visuellen Ergebnissen sagen kann, ist, in manchen Regionen geht das stark auseinander und in anderen Regionen sieht man nichts. Jetzt auf Genre-Ebene. Aber ich kann da jetzt noch nicht große Aussagen treffen, aber ich glaube schon, dass da noch einiges an Unterschieden gibt, die bis jetzt nicht so berücksichtigt worden sind. Nämlich gar nicht.
Eine kurze Frage könnten wir vielleicht noch. Vorsichtshalber nicht mehr. Ah, doch. Ich hatte eine Frage, wie sieht es aus mit Forschung in dem Bereich, nicht was gehört wird, also welches Genre, sondern zum Beispiel, wann man Musik hört und solche Sachen?
Ja, es gibt Forschung und so die plakativen Antworten sind so, in der Früh, wenn man in die Arbeit fährt, ist halt, will man in die Gänge kommen und hört eher flottere Musik und am Abend will man chillen und dann ist eher die langsame Musik. Und es gibt Forschung, die sagt halt, unter der Woche, so Montag bis Freitag, ist auch das Hörverhalten anders als am Wochenende, weil zum Beispiel in der Arbeit man nicht das Gleiche hört, als wenn man am Sonntag zum Beispiel auf der Couch ist oder endlich Zeit zum Joggen hat. Also es gibt schon etwas, es geht aber nicht so richtig in die Tiefe. Und soweit ich weiß, jetzt für Musikempfehlungssysteme hat wenig Einfluss auf die Personalisierung in der Verwendung, also wie es auf den Plattformen verwendet wird. Aber manche Plattformen bieten ja zum Beispiel an, so nimm diese Playlist, es ist Abend, hör diese Playlist an und in der Früh kriegt man eine andere Playlist, die halt für alle Leute gilt und nicht auf einen personalisiert ist. Aber da gibt's schon einiges in dieser Richtung auch.
Ja, ganz großen Applaus gerade nochmal. Danke, Christina Braun.
Vielen Dank.